Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Piccei und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Mein Name ist Viktor und heute zu Gast ist Petra Künkel. Moin, Petra.
Hallo.
Und Petra ist Fachbuchautorin zum Thema nachhaltige Transformation, Gründerin und des weltweit aktiven Collective Leadership Instituts aus Potsdam. Allerdings sind Sie nicht nur Mitglied in der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, sondern auch in der Internationalen Gesellschaft des Club of Rome im Executive Committee und haben 2019 den Report an den Club of Rome verfasst. Also Sie sind alles in allem sehr engagiert im Bereich Nachhaltigkeit und auch für den Club of Rome in diversen eben Funktionen wie dem Executive Committee. Und dadurch, dass es im Podcast hier auch immer so ein bisschen um die Hintergründe der Mitglieder gehen soll, ist meine Frage an Sie: Welche Fragestellungen der Zukunft beschäftigen Sie aktuell so am meisten, Frau Künkel?
Ja, da gibt es natürlich etliche. Ich spanne mal das Feld von sehr konkreten Sachen. Ich wohne nördlich von Berlin in einer wunderbaren Landschaft, die aber extrem darunter leidet unter der industriellen Landwirtschaft. Leidet aus meiner Sicht, leidet natürlich nicht aus der Sicht der Bauern hier, sondern die finden das ganz normal. Aber wer so ein bisschen den Hintergrund hat, weiß, dass man zum Thema Bekämpfung des Klimawandels auch dort in der Landwirtschaft viel tun könnte. Und die Zukunft, die mich da beschäftigt am allermeisten, ist, wie passiert genau dieser Moment, wo die Leute aktiv werden und gemeinsam aktiv werden, weil sie sehen, sie können was tun und sie wissen auch, wie sie es tun. Weil ich bemerke immer wieder, dass das, was die Leute daran hindert, nicht die Erkenntnis ist, man hört es ja, man weiß es ja, man hat es überall gelesen, es kommt in den Nachrichten und so weiter, aber dass der Bezug zur eigenen nicht nur Lebenswelt, sondern auch beruflichen Lebenswelt nicht gezogen wird. So, das ist etwas, was mich sehr stark, beschäftigt in dem Sinne, dass die Frage ist, was muss denn eigentlich dazu passieren, dass das sich ändert? Wenn ich jetzt mal ganz woanders hinspringe, was mich beschäftigt, auch an Zukunftsfragen, auch wenn das ein Stückchen mehr philosophisch ist, aber Sie werden sehen, dass da eine Verbindung ist zu der Landwirtschaft, dann ist es nämlich die Frage, wie sehen wir eigentlich, wie gucken wir auf die Welt? Und das ist ja nun auch schon lange Zeit nachgewiesen, wir haben durch unsere Sozialisation, durch die Geschichte, man könnte auch vielleicht sagen durch das Patriarchat, ja, also durch die Wertesysteme des Patriarchates, eine extrem lineare, mechanistische Sicht auf die Welt. Und der Gegenpol dazu ist nicht nur systemisch, holistisch, nonlinear, sondern er ist vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass wir, um in die Zukunft zu gehen, Lebensprozesse anders verstehen zu können. Und das heißt nicht nur, dass wir sie sezieren und auseinandernehmen, sondern dass wir die Interdependenzen von Lebensprozessen und vor allen Dingen auch die Interdependenzen mit Intention, mit Emotionalität, mit Gefühlen verstehen. Also das heißt, die Ratio, die Intuition, die Gefühle auf ganz andere Art und Weise zusammenbringen. Und da interessiert mich an Zukunftsfragen, was eigentlich passieren muss, dass diese Reise in die Erkenntnis dieser Lebensprozesse auf eine andere Art und Weise stattfindet, weil das würde einen Paradigmawechsel erzeugen. Also wenn schon, ich sage jetzt mal, Kindern in der Schule beigebracht würde, nicht nur, dass eine Pflanze schön ist, sondern dass wir eine Verantwortung haben, Lebensprozesse zu fördern, dann würde sich dieses Kind auch anders sozialisieren und im Endeffekt würden dann die Bauern in der Landwirtschaft natürlich auch anders handeln. Ja, aber sie handeln in einem Paradigma, das einfach diese Sichtweise gar nicht zulässt oder diese Sichtweise sozusagen in Wonderland, ja, also in so eine Traumwelt delegiert. Und ich glaube, dass da auch forschungsmäßig einfach viele, viele Zukunftsfragen noch ganz anders angegangen werden müssen.
Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe und auch mal so ein bisschen kurz zusammenfassen kann, ist für Sie besonders spannend, wie kriegt man Menschen im Endeffekt zum Handeln für diese Transformation, für diese nachhaltige Transformation, die wir am Ende brauchen, um wichtige Dinge wie zum Beispiel unsere Energiesysteme weltweit zu transformieren?
Ja, das ist richtig. Nur würde ich einen Schritt darüber hinausgehen. Ich würde nicht nur sagen, wie kriegen wir, also dann ist mal die Frage, wer wir sind, wie kriegen wir Leute zum Handeln, sondern was ist eigentlich das Narrativ darüber, wie wir die Welt angucken, also ja, sozusagen, wie wir die Welt verstehen. Was ist ein Narrativ, das die Leute zu einem selbstorganisierten Handeln veranlasst? Ja, diese Fragen müssen wir uns stellen. Und ich glaube, die haben wir noch nicht besonders gut beantwortet.
Das passt auch perfekt tatsächlich zu dem Impuls für die heutige Folge. Das ist ein Impuls, ein Auszug aus einem Mitgliederbrief von Mujib Latif. Der ist etwas länger, das heißt, ich werde den in mehreren Teilen vorlesen. Und der erste Teil des Impulses lautet wie folgt. Wir wollen uns ins Unbekannte wagen, ist eine bedeutende und starke Aussage. Sie impliziert den Mut, unsere Annahmen über die Zusammenhänge von Wissen und Wirksamkeit zu hinterfragen. Jahrzehntelang haben wir erwartet, dass Wissen und die Entwicklung von Lösungen auch zum Handeln und uns in eine lebensfördernde Zukunft führen würden. Dürfen wir das in der heutigen Zeit weiter annehmen? Und das ist natürlich direkt meine Frage an Sie, Frau Künkel. Dürfen wir das weiter annehmen, dass das Wissen über Lösungen auch zu einer Handlung führt? Und was denken Sie darüber? Wir haben ja gerade darüber schon so ein bisschen gesprochen, was zu Handlungen führt.
Genau. Ich muss zugeben, dass ich noch nie verstanden habe, wie Menschen auf die Idee kommen, dass alleine Wissen zu Handeln führt. Ich denke, dass Wissen und das, was wir jetzt auch durch die Wissenschaft haben, durch die Beobachtung des Klimawandels, durch die Datenlage etc., auch wenn da viel angekreidet wird oder wenn Wissenschaftler auch unterschiedliche Meinungen sind. Ich denke, die Wissenslage ist klar und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite müssen wir uns vergegenwärtigen, dass diese Wissenslage in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts auch nicht so viel weniger war. Also sie war nicht mit so viel Daten gefüttert, aber das Prinzip war klar. Das Prinzip ist, wenn wir so weitermachen, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Und auch dafür gab es ja ein Modeling, auch dafür gab es eine Datenlage, vor allen Dingen in dem Bericht Grenzen des Wachstums und auch in dem, also viele Dinge, die der Klapper auch weiterhin gemacht hat. Das, was ich mich immer gefragt habe mit Erstaunen, ist, warum die Leute denken, dass eben Wissen zu Handeln führt. Ich bin vom Hintergrund unter anderem auch Psychologin und sage, nee, das ist nicht so. Ja, das kennen wir eigentlich auch aus der Schulzeit schon so, dass Wissen nicht unbedingt zu Handeln führt. Und das ist ein bisschen kurze Sichtweise der Realität. Das heißt, die Frage ist, wo dieses Wissen, was wir haben, nicht vernetzt ist mit erstens einer emotional positiven Aufladung, weil Menschen kommen ins Handeln, wenn eine emotional positive Aufladung ist. Und dafür muss ein gewisses Grundwissen da sein, aber es muss kein Wissen die ist nicht schlecht, die Vielfalt, die wir haben an Wissen, also auch die Kleinheit und Kleinteiligkeit des Wissens, das ist alles wichtig. Aber für die Person, die handeln wollen, müssen das nicht alles kennen und alles wissen. Im Gegenteil, wir haben im Moment eigentlich auch eher eine Informationsflut. So. Sondern es muss eine Verbindung sein mit einer emotionalen Notwendigkeit. Und die Frage ist, was man herstellt. Man kennt das dann, wenn beispielsweise Hochwasser dann wissen die Leute das, weil sie es sehen, sie erfahren es aber gleichzeitig und sie handeln. Und dann handeln auf einmal ganz viele und nicht nur die, die da am Hochwasser stehen und betroffen sind, sondern andere Leute spenden oder organisieren was und so weiter. Das heißt, wir kennen eigentlich, dass Menschen ins Handeln kommen durch eine emotionale Verbindung mit entweder anderen Menschen, mit einem Ziel, mit Tieren, mit Natur, mit wie auch immer. Und das ist ein Aspekt, den wir bei der Wissensvermittlung bisher vernachlässigt haben. Und der dritte Aspekt, der dann noch dazu kommt, der meiner Meinung nach heute auch auf der internationalen Ebene massiv vernachlässigt wird, ist, man braucht das Wissen, man braucht den emotionalen Bezug zu dem, was da verändert werden soll, verbessert oder wie auch immer. Und er muss wirklich emotional sein. Es darf nicht nur irgendwie theoretisch sein. Und man muss einen Möglichkeitsraum sehen, in dem ich selbst aktiv werden kann. Das heißt, im Klimabereich ist es nicht emotional genug, nur zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Elektroauto. Das wäre ja schon mal super, wobei man da ja auch drüber streiten kann, weil alle Nachhaltigkeitslösungen führen auch zu Nachhaltigkeitsproblemen. Das wissen wir ja auch bei Elektroautos oder bei Windkrafträdern oder wie auch immer. Aber ich will damit sagen, der Möglichkeitsraum muss ein kollektiver Möglichkeitsraum sein und nicht ein individueller. Das heißt, wir brauchen diese drei Ebenen. Wir brauchen das Wissen, was nicht, ich sage jetzt mal, um den englischen Ausdruck zu verwenden, nicht disempowering sein darf, sondern es muss sozusagen eine Grundlage bieten dafür, dass klar ist, es muss sich was ändern. Es braucht eine emotionale Verbindung zu dem, was die Zukunft sein soll und wie ich dazu beitragen könnte. Und es braucht einen Möglichkeitsraum, der Gestaltung zulässt. Und diese Gestaltung darf nicht individuell sein, sondern kollektiv. Und diese drei Bedingungen vernachlässigen wir, sogar die Fridays for Future-Bewegung vernachlässigt die. Vernachlässigt die nicht für die Fridays for Future-Bewegung an und für sich, weil da ist es so, ja, dass sozusagen das Wissen, die Emotionalität und das Handeln miteinander, also der Möglichkeitsraum damit verbunden ist. Aber in dem Anspruch, an andere Leute zu handeln und die zu überzeugen, fehlen fast immer die Möglichkeitsräume. Das heißt, dass wie die Veränderung stattfinden kann, ist wird nicht beliebig. Ja, aber in der Praxis, und um wieder zurückzukommen zu den Landwirten in der Gegend hier, ja, die wissen wirklich nicht wie, selbst wenn sie wollen. Also da fehlt einfach auch ein gemeinsamer Möglichkeitsraum. Und die Emotionen ist deswegen schwierig, weil Klimawandel sehr angstbesetzt ist und es nicht ganz so einfach ist, sozusagen ein positives Narrativ daraus zu entwickeln.
Das heißt, um das jetzt einmal zusammenzufassen, Ihre Ausführungen, ist das, was wir jetzt gerade eigentlich für Handlung brauchen, ist dieser Turnaround von dieser eher negativen, Emotion, die ja viele mit solchen Dingen wie Klimawandel verbinden. Und wir müssen einfach mehr deutlich konkretere Handlungsbereiche schaffen, wo Menschen dann sagen können, okay, das kann ich jetzt ganz konkret tun, um eben dieser dann vorher kreierten positiven Emotion auch eine Handlung zu geben.
Ganz genau. Und um mal sozusagen etwas, ich sage jetzt mal ironisch, ja, über uns selbst zu reden, ist es so, ich arbeite da immer ganz gerne mit einem Bild. Also stellen Sie sich vor, da ist eine ganze Menge von Leuten, die eigentlich nur darauf warten, loszulegen und gemeinsam was zu tun. Und das, was sie jetzt wirklich gut gebrauchen könnten, sind Impulse, wie sie gemeinsam loslegen könnten. Und dann kommen wir als, sagen wir mal, als Wissende, ja, als Rednerinnen und Redner vom Club of Rome, also ist nicht nur der Club of Rome, es sind auch eine Menge andere Experten, und sind so verfangen in unserer durchaus fachlichen, mit viel Expertise Darstellung, was erstens gefährlich ist und was alles passieren könnte, wenn man nichts tut. Und zweitens sind wir sozusagen in dem Modus drin, andere davon überzeugen zu wollen, dass sie endlich verstehen, dass man was tun soll. So, und mit dieser Message gehen wir zu den Leuten und die sitzen da und denken, ja, wie denn? und wir sind aber auch selbst so, ich sage jetzt mal, veränderungsunwillig, ja, dass wir diese Brücke nicht bauen und sagen, nein, wir brauchen da gar nicht mehr hinzugehen und zu sagen, es gibt sicherlich noch eine ganze Menge Leute in der Welt, die man auch überzeugen muss. Aber das ist gar nicht das Ding. Ja, das kann man ja mit allen möglichen anderen Medien machen. Da müssen wir jetzt gar nicht persönlich dafür kommen. Was wir aber machen, und da sind, aus meiner Sicht, sind wir nicht gut genug. Also ich bemühe mich darum, auch mit den sehr praktischen Ansätzen, die ich habe, aber es reicht nicht. Es müssten viel mehr Leute sich eigentlich der Sache widmen, dass sie sagen, unsere Annahme ist, dass die ganzen Leute, die dastehen und darauf warten, eigentlich nur die Ärmel hochkrempeln wollen, um loszulegen. Und dementsprechend müssen wir auf sie zugehen.
Das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung von deiner Meinung zu dem Impuls eben. Der Impuls hat noch zwei weitere Teile und ich würde jetzt den zweiten Teil dieses Impulses vorlesen. Der zweite Teil lautet wie folgt. Glauben wir noch, dass die Kommunikation von Wissen und eine große öffentliche Aufmerksamkeit ausreichen, um zum Beispiel die für die Bewältigung der Klimakrise notwendige Transformation der Energiesysteme herbeizuführen? Oder könnte die Gefahr bestehen, dass diese größere Aufmerksamkeit zur Bildung eines Gegenpols beiträgt, der die Spaltung der Gesellschaft befördert und gerade aufkommende populistische Kräfte stärkt. Und da würde ich gerne jetzt diese Frage, die Mujib Latif auch hier ein bisschen rhetorisch, aber auch sehr ernst gestellt hat, auch an dich widerspiegeln. Und zwar, glaubst du, dass es auch passieren kann, wenn zu viel Aufmerksamkeit auf einem Thema liegt? Also wenn wir vielleicht zu viel Wissen über ein Thema verbreitet haben oder ein Thema zu stark durch die Medien geht, dass dann ein Gegenpol sich bilden kann und es das ganze populistische Kräfte stärkt? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, das ist sicherlich der Fall. Also Corona ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Ja, so, da wird sozusagen ständig darüber informiert. Also vielleicht nicht so optimal, wie ich es gerne hätte. Aber man kann sich an, man kriegt die Schlagzeilen, aber man kriegt auch die, ja, die Details, ja, die Podcasts von Kekulé, die Podcasts von Drosten. Also das heißt, wenn man will, man kann wirklich sich sehr detailliert informieren. Es ist eigentlich fast jeden Tag in den Nachrichten, also zumindest jetzt kürzlich wieder. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Menschen verständlicherweise dieser Nachrichten überdrüssig werden, wenn immer dasselbe gesagt wird. Und demzufolge entwickeln sich dann Dinge. Da entwickelt sich ich glaube, über das Bevölkerungsspektrum das ganze Spektrum von, ja, das ist alles gut so, bis ich tue meinen Teil, bis sauer sein, dass andere Leute nicht ihren Teil tun, bis hin zu denken, das ist alles Blödsinn, bis hin zu, ich gehe zu den Demos. Ja, das ist klar. Und dann ist es natürlich so, man muss die Sachen ein bisschen trennen. Also die populistischen Bewegungen haben ja ein Grundrezept, und das Grundrezept ist, ich nehme immer die Emotionen und die negativen Emotionen gegenüber dem Establishment, und das Establishment ist in dem Fall, sind die etablierten Parteien, die negativen Emotionen nehme ich auf und schüre sie. Ja, so, also was gibt es für eine bessere Gelegenheit als jetzt, eben diese Corona-Situation dafür zu nutzen? Also da, so, und das könnte auch ein anderes Thema sein, und dann würde das genutzt. Das heißt, das ist klar, der Populismus macht immer genau das, und der Populismus breitet sich immer da aus, wo eine Zukunft unsicher ist. Und unsere Zukunft ist im Moment unsicher, sowohl was die Klimakrise anbelangt, aber natürlich auch, also es geht weit über die Klimakrise hinaus, aber natürlich auch jetzt gerade, was Corona anbelangt. Ich habe vor einigen Tagen mit meiner Tochter telefoniert, und sie sagte, ja, das ist ein Jahr, wo man dann nicht mal wirklich ein oder zwei Wochen im Voraus planen kann, weil dann kommt wieder irgendwas und es ist alles anders. Und das ist natürlich für unsere Gesellschaft extrem ungewohnt. Das heißt, da, wo Unsicherheit ist, da, wo Ungewissheit ist der Zukunft, wo die Dinge nicht planbar sind, da breitet sich der Populismus aus. Das müssen wir wissen, damit muss man rechnen. Und dann muss man, denke ich, auch eine ganze Menge Maßnahmen ergreifen, auf die wir jetzt vielleicht nicht im Detail eingehen können. Aber man darf, braucht sich da auch eigentlich gar nicht mehr drüber aufzuregen, sondern das ist eine Logik da drin. Und ich würde aber nicht sagen, die Frage impliziert ja, dass wir vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit auf ein Thema richten sollen, damit die Gegenbewegung nicht entsteht. Die entsteht sowieso. Und die Problematik der Klimasituation oder der Planetary Emergency, wie es ja eigentlich schon heißt, weil das Spektrum der Herausforderung ist ja noch erheblich größer als Klima. Das ist sozusagen das, was noch am leichtesten verständlich ist, sage ich mal so. Das wird ja nur, ja, das wird dann zu einer Gegnerschaft, ja, wenn es den Leuten zu viel ist, oder, und damit wieder sind wir zurück zum ersten Thema, wenn es nur bedrohlich ist und die Handlungsoptionen nicht aufgezeigt werden oder die Handlungsoptionen zu theoretisch sind oder für die Handlungsoptionen, was gerade in der Klimadiskussion immer der Fall ist, immer woanders erledigt werden müssen, also in der Politik zum Beispiel. Ja, dann ist sozusagen für alle anderen Beteiligten, sind die Möglichkeitsräume nicht so einfach gestaltet. Das heißt, der Überdruss, der dann zu einer Gegnerschaft führt, der entsteht nicht aus dem Thema an und für sich. Also stellen Sie sich vor, das Thema Klima würde in allen Medien, nehmen wir mal nur in Deutschland an, würde nur positiv berichtet. Also mit anderen Worten, es würde nichts anderes berichtet als darüber, wer schon alles welche tollen Sachen gemacht hat, um das Klima zu retten und wie man es machen könnte. Und man würde von Tagesschau über Tagesthemen, über ARD, ZDF, RTL, überall immer nur berichten, ja, also wie toll die da jetzt mit umgegangen sind und welche Stadt jetzt endlich ein ganz tolles Klimakonzept hat und wer jetzt welches Business irgendwie da sich weiterentwickelt hat. Also angenommen mal, stellen Sie sich, versetzen Sie sich in die Lage, es würde nur positiv darüber berichtet. Was glauben Sie, wie schnell die Leute dabei wären und erstens an den Beispielen sich ein Beispiel nehmen würden, als auch dabei sein wollen? Ja, also wenn sozusagen das Thema Klimawandel positiv, mit einem positiven Narrativ besetzt wäre und mit einem Möglichkeitsraum, dann würde sich bei uns verdammt viel ändern. Und es ist nur so, dass das in unserer wissenschaftlichen Kommunikation, in unserer fachlichen Kommunikation, in unseren TV-Debatten überhaupt nicht die Kultur ist. Das heißt, wir müssen sozusagen in der Kommunikationskultur was ändern und nicht nur, ja, sag ich jetzt mal, die soll über Erfüllung berichten. Also das wäre jetzt vielleicht auf der anderen Seite etwas übertrieben, durchaus in einer problematisierenden Art, aber einfach den Fokus darauf setzen, auf ein positives Narrativ, auf ein Yes, we can und so geht's. Und dann würde sich, glaube ich, schon verdammt viel ändern.
Das heißt, um das jetzt einmal zusammenzufassen, sind es also mehrere Gründe, die dazu führen, dass der Populismus sich dann eben auf Themen setzt, die eine große Aufmerksamkeit haben. Auf der einen Seite ist das eine nicht gegebene Planbarkeit bei vielen Dingen. Da haben Sie das Beispiel Corona angeführt, was natürlich ein super Beispiel dafür ist. Und zum anderen ist es dann wieder das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben, wie wir das Ganze emotional präsentieren, was halt dann dazu führt, dass das Populismus sich eben verbreiten kann und dass ja, negative Emotionen dann deutlich mehr Anklang finden. Denn wenn wir das Ganze nicht positiv genug präsentieren, dann kann es halt auch sehr viele negative Gedanken darüber geben.
Genau, und der Schlüsselbegriff hier ist das ist vielleicht ein bisschen kritisches Wort, aber der Schlüsselbegriff ist identitätsstiftend. Und der Umgang mit der Klimakrise ist natürlich, wenn ich bei Fridays for Future bin, ist das identitätsstiftend. Dann bin ich dabei. Oder wenn ich sage, ich bin bei Scientists for Future oder wie auch immer. Aber für die, sagen wir mal, quer durch breite Bevölkerung ist das Thema Klima nicht identitätsstiftend. Und der Populismus macht genau das, er bietet Identitätsstiftung an. Und das macht er natürlich immer da, wo es passt. Das kann mal Corona-Maßnahmen-Gegnerschaft sein oder das können irgendwie Flüchtlingsströme sein, sollte man ja gar nicht nennen so, sondern flüchtende Menschen, das ist nämlich noch was ganz anderes. Und es können alle möglichen Sachen sein. Und das ist der Mechanismus des Populismus, zu sagen, ich biete Identität. Ich biete den Leuten an, also ich meine, Trump ist ja ein hervorragendes Beispiel, ich biete ihnen eine Identität an, mit der sie sich verbinden können. Und dann können sie auch mal richtig, sage ich jetzt mal, draufhauen. Ja? So, oder das ist ja auch in Deutschland so, dass entsprechende Parteien sozusagen einen Kommunikationsstil aufzeigen, der dann wiederum eine identitätsstiftend ist für andere Leute, die sagen, boah, ich sage hier auch mal meine Meinung, jetzt mal einfach so. Ja, so. Und klar, Meinung sagen soll jeder, aber das ist ein ganz bestimmter Trick des Populismus, der sich das zunutze macht, sich zu fragen, was bietet den Leuten gerade Halt und Identität und dorthin zu gehen. Und von daher sehe ich den Populismus nicht als eine Gefahr oder eine Antwort auf zu viel Aufmerksamkeit für ein Thema, sondern ich finde, wir müssen uns an unsere eigene Nase packen. Wir müssen natürlich uns auch an die Nase unserer Medien packen, dass auch über Corona könnte man positiv berichten. Man könnte laufend darüber berichten, was alles schon gelungen ist. Und das ist nicht nur so, dass das kein Gleichgewicht hat mit der negativen Kommunikation, sondern es könnte halt, ja, man könnte da mehr Aufmerksamkeit drauf verwenden.
Jetzt haben Sie gerade Corona am Ende wieder angesprochen und das leitet super in den dritten Teil und auch damit auch letzten Teil des Impulses von Herrn Latif über, denn da haben Sie das Beispiel mit Ihrer Tochter genannt, dass Ihre Tochter meinte, man kann hier gerade keine 2 Wochen planen, das heißt die Zukunft ist einfach extrem unbekannt und so beginnt quasi auch der dritte Teil des Impulses und der lautet wie folgt. Das Unbekannte suggeriert damit auch die Offenheit, uns nicht nur darauf zu konzentrieren, was wir wissen, sondern wie auch die Gründer des Club of Rome uns vielleicht zu fragen, was wir noch nicht wissen. Insbesondere um Antworten auf die Frage zu finden, wie eine lebensfördernde Zukunft erreicht werden kann. Haben nicht gerade wir mit unserer Historie die Verantwortung, uns auch verstärkt zu fragen, was wir bisher zur Herbeiführung eines Wandels vielleicht übersehen haben? Warum haben wir es als Menschheit nicht geschafft, den Weg in die Nachhaltigkeit zu finden? Welche Ebenen zusätzlich zur kognitiven gilt es wie anzusprechen? Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken. Und mit diesem letzten Satz leitet Herr Latif auch perfekt den letzten Teil dieses Podcasts ein. Denn ich bin jetzt gespannt auf Ihre Gedanken, Frau Künge. Was sind Ihre Gedanken zu dem, was Herr Latif hier gesagt hat? Sie haben ja am Anfang auch schon so ein bisschen über die Ebenen gesprochen, die man ansprechen muss, damit etwas zu einer konkreten Handlung wird.
Genau. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr weitreichende, wenn nicht weitschweifende Frage, die da gestellt wird. Einerseits, ja, ich habe darüber gesprochen, dass in der konkreten Situation sich Wissen mit Emotionalität für eine Änderung mit eigenem Bezug und mit einem Möglichkeitsraum verbinden muss, der auch kollektiv ist. Und wie gesagt, Fridays for Future ist ein exzellentes Beispiel, wo das für die Leute, die sich da engagieren, der Fall ist. Aber natürlich nicht für die gesamte Bevölkerung. Und da muss man wirklich reingucken. Ich sage immer, die beste Möglichkeit, sich auf die Zukunft vorzubereiten, auch gerade wenn sie unsicher ist, sie gemeinsam zu gestalten. Dann bringt man das voran und man tut es gemeinsam. Das heißt, der Lonesome Rider, ja, also dieses sozusagen, ich halte hier eine Rede und dort eine Rede und dort einen Vortrag und so weiter. Alles gut, aber Sie wissen ja, im Vergleich zu dem, was ich vorher gesagt habe, die Wirkung ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig hoch. Also das heißt, die Frage ist immer, wo können wir uns vernetzen? Wo können wir in der Systemtheorie sagt man, wie kommen wir in eine vernetzte Aktion? Das ist ja auch das, was uns die Bewegungen vormachen. Eine bewusst vernetzte Aktion. Und wie schaffen wir es dann sozusagen auch ein iteratives Lernsystem in Gang zu setzen? Das heißt, nicht in die Falle zu geraten, in der wir als Nachhaltigkeitsexperten auch reingeraten, zu sagen, das ist jetzt die Lösung. Weil also man kann es am Beispiel Elektroautos machen, man kann es am Beispiel Windräder machen, man kann es an anderem Beispiel machen. Jeder Schritt ist nur ein Schritt in eine Richtung und dann muss er überprüft werden, ob er eigentlich den Zielen dient oder ob wir gerade aus dem Ruder laufen. Und vor allen Dingen im Kontext, mit welchen allen möglichen anderen Sachen dieser Schritt Sinn macht. Also Windräder machen zum Beispiel wahnsinnig viel Sinn, aber wenn sie in einer Landschaft völlig überhand nehmen und dann nur noch Windräder stehen, dann machen sie keinen Sinn mehr, weil sie dann auch wieder die Biodiversität komplett runterfahren oder zerstören oder gefährden. Also die Frage ist, wie agieren wir vernetzt und wie entwickeln wir iterative Lernsysteme? Sind eigentlich sozusagen die Elemente, die uns in eine Zukunft führen, selbst wenn sie unbekannt ist. Und das, was ich dem noch hinzufügen möchte, und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt ja inzwischen wirklich genug, gerade auch von, ich würde mal sagen, vor allen Dingen von feministischer Seite, sehr viel Analysen, warum die Logiken der Gesellschaften so sind, wie sie sind. Und welche Rolle nicht nur einfach Männer und Frauen spielen, weil das ist oft unterschiedlich besetzt, aber sozusagen weibliche und männliche Prinzipien oder Yin und Yang-Prinzipien oder wie man immer das nennt, wenn man mit diesen Themen zu tun hat. Und das klar ist, das sagt ja sogar Ernst von Weizsäcker in seinem letzten Bericht, wir sind dran, dass wir in eine Balance reinkommen müssen mit ganz vielen Sachen. Also dass der Begriff Balance eine ganz große Rolle spielen wird in Zukunft, in unseren Systemen, in unseren Ökosystemen, in unseren sozialen Systemen, in dem Ausgleich zwischen Arm und Reich, in der Art und Weise, wie Männer und Frauen zusammenarbeiten oder in der Art und Weise, wie Fähigkeiten unterschiedlicher Menschen in der Gesellschaft wirksam werden können. Und da ist es so, dass wir über diese Mechanismen der Verfangenheit, die wir im Moment sind, das heißt, aus feministischer Perspektive würde man sagen, wir sind in einer Systemlogik verfangen, die sehr stark dominiert ist von männlichen Prinzipien, faktisch auch von Männern, aber ich sage jetzt mal männlichen Prinzipien, und wo wir aus dieser Systemlogik nicht rauskommen, es sei denn, wir bringen grundsätzlich andere Aspekte ein. Und das ist das unbekannte Territorium, was vielleicht gar nicht so unbekannt ist. Das ist mehr so, als müsste man sich eine Brille aufsetzen und dann sieht man auf einmal Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. So würde ich es eher bezeichnen. Und von daher würde ich diese Reise ins Unbekannte eher das Symbol nehmen, dann manchmal muss man auch die Lupe aufsetzen, ja, aber oder benutzen, aber wir müssen uns andere Brillen aufsetzen und die Vielfalt der Realität sehen, die vielfältigen Ansätze der Realität. Und dann zeigt sich auch, dass eine Stärkung derjenigen Dinge, die aus der Balance geraten sind, durch eine Stärkung derjenigen Aspekte sich auch eine Veränderung ergeben wird, die wir vielleicht nicht im Detail vorherplanen können. Aber so ist die Realität und so ist die Evolution.
Das heißt, um das jetzt einmal zusammenzufassen, sind quasi die drei wichtigen Aspekte. Zum einen, dass wir das, was Sie gerade eben ausgeführt haben, dass wir wieder eine Balance finden und uns überlegen, wie sind eigentlich diese Systeme entstanden. Zum anderen, dass wir deutlich vernetzter agieren und zusammen agieren und dass wir iterative Lernsysteme schaffen für unsere Zukunft, um dann auch besser in dieses quasi Unbekannte hineinzugehen.
Genau. Und das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Prinzipien, zwischen Mann und Frau und zwischen den dahinterliegenden Machtverhältnissen in der Welt ist sicherlich ein Schlüsselthema, um in eine andere Zukunft zu kommen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denn wir sind leider zeitlich schon am Ende dieser Folge, dieser Episode angelangt. Vielen, vielen Dank an Sie, Frau Künkel, dass Sie heute hier zu Gast waren bei Zukunftsimpulse. An alle Hörer bis zum nächsten Mal und Dankeschön an Sie. Bis dann. Ciao.
Ganz herzlichen Dank an Sie.